Hallo liebe Jenny.
Hallo liebe Beate.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's ziemlich gut. Kann mich über gar nichts beschweren, nicht mal übers Wetter. nee, mir geht's gut. Es ist Sonntag, es ist ein entspannter Sonntag. Ich war gestern nicht super lang unterwegs, bin jetzt auch nicht sterbensmüde. Alles fein.
Geht mir auch so. Total entspanntes Wochenende. Bin total gechillt. Also mir geht's auch supi.
Ja, nee, bin heute tiefenentspannt. Ich mache später noch ein bisschen Meal Prepping für die nächste Woche.
Nee, ich muss noch ein bisschen putzen. Aber gut.
Na gut, das habe ich schon hinter mir.
Das habe ich noch nicht.
Nee. Insofern, alles fein, guter Sonntag, chilliger Sonntag. Ein bisschen Herbst-Vibes.
Ja, ja. Aber also das, dir, um zum Wetter zu kommen, ich bin nämlich nicht so happy mit dem Wetter. Aber wir haben ja jetzt auch Ende August. Meiner Erfahrung nach fängt da der Herbst schon an. Ja, es riecht morgens anders, finde ich. Ja. Der Herbst ist da, liebe Leute. Man kann es nicht mehr verbergen.
Ja, also ich glaube, die Hitzewelle ist jetzt rum, aber ich muss sagen, dauerhaft 35 Grad muss jetzt auch nicht sein.
Doch, ich könnte dauerhaft 35 Grad haben.
Das macht mich so glücklich. Ich hätte gern dauerhaft 25 Grad.
Na gut. 25, nee, glaube ich hätte lieber
25 Grad und Sonne.
Dauerhaft 28 finde ich schön.
Interessiert halt keinen, weil wir können es eh nicht regulieren.
Wir können es nicht regulieren, nein, leider nicht. Naja.
Denk an den armen Diego, für den sind 35 Grad und Sonne immer nicht schön.
Okay, das verstehe ich natürlich.
Gut.
So.
Heute diesmal, sind wir innovativ.
Ja, diesmal hast du die Eingangsfrage.
Genau, und es ist ja genau genommen nicht meine, sondern es ist ja quasi noch die überschüssige Frage von der letzten Fragerunde. Muss jetzt nur noch kurz überlegen, wie ich es am geschicktesten formuliere. Also die Kernfrage war: Findet ihr Männer in Uniform heiß? Dann gibt's aber noch eine Ergänzung, weil diese Frage kam aus einer Diskussion mit ihren Freundinnen. Und da ist es ein bisschen strange geworden, weil dann wurde nämlich auch noch so ein bisschen sortiert nach so dieses männliche Polizist, Feuerwehrmann, dieses einfach nur heiß sein. Und die Gegenfrage, oder steht ihr mehr auf die Intelligenten, wie Arzt oder Männer im Anzug. Und das finde ich dann schon wieder ein bisschen tricky, weil ich jetzt die Berufsgruppen ungern in intelligente Berufsgruppen und nicht intelligente Berufsgruppen unterteilen will. Deswegen würde ich es jetzt eher tendenziell einfach bei der Uniformsache belassen.
Ich würde es auch bei der Uniformsache belassen, weil bei dem anderen, bei mir hat es denselben Effekt. Ja, ich finde das attraktiv. Egal welche Uniform. Also egal, ob das jetzt irgendwie Bundeswehrsoldat ist oder ein Lufthansa-Pilot oder generell jemand im Anzug. Ich finde Männer in Anzügen auch immer, wenn das ein gut geschnittener Anzug ist, finde ich, hui. Ja.
Genau. Der Arztkittel auch? Zählt der da bei dir auch mit?
Ehrlich gesagt nicht so. Das finde ich, ehrlich gesagt, als Uniform, weiß, nee, das würde mir jetzt wirklich nicht so in den Sinn kommen, tatsächlich. Aber weil ich es, glaube ich, nicht so als Uniform definiere.
Ja, aber löst so ein Arzt grundsätzlich was bei dir aus, wo du denkst, nee, bei mir nämlich auch nicht. Nee. Aber mit mir machen auch Uniformen nichts.
Also, wirklich? Doch, ich finde das schon immer noch mal sehr, sehr attraktiv, ja, muss ich schon sagen.
Also Mann in einem schönen Anzug, finde ich, ist durchaus unter Umständen sehr attraktiv. Aber jetzt so Polizist, Pilot, Feuerwehrmann.
Doch, finde ich attraktiv. Aber ich weiß, ob das was Männliches ist, also weil ich das dann besonders männlich empfinde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Lufthansa-Pilot so besonders männlich ist, ja. Also, oder unmännlich. Es ist halt einfach eine Uniform, ja. Nee, ich finde es einfach irgendwie, ich weiß halt, woran das liegt, aber ich finde es immer attraktiv.
Du bist ja auch nicht allein. Ich glaube, das ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen. Also ich würde behaupten, ich kenne mehr Frauen, die auf Männern in Uniform stehen, als die, die es nicht tun. Also,
ja, glaube ich auch. Ja. Das macht.
Aber wie gesagt, IQ-mäßig würde ich das jetzt ungern nochmal verteilen. Ich würde es, weil das sagt ja auch nichts. Also ein Arzt kann zwar in seinem Job super gut sein, aber ansonsten, keine Ahnung, stinklangweiliger Mensch oder so.
Also, ja, nee, ich finde auch, das ist auch wirklich nicht der Gedanke, der mir da im Kopf umschwirrt oder so. Also, nö, deswegen die zweite Frage, nee, das sehe ich auch so wie du. Aber ja. Ach, guck mal, haben wir auch da einen unterschiedlichen Geschmack sozusagen, ne?
Mal wieder. Mal wieder.
Ah, ja.
Ja, Dann war es das schon. Dann war es das gar nicht schon. So viel aufgemacht. Ich habe ja gedacht, wir diskutieren da länger drüber, aber dann ist ja gut.
Okay, na dann warte, dann komme ich doch hier jetzt mal zu meinen, soll ich erstmal zu meiner Bezugnahme kommen? Ich habe eine Bezugnahme, die ist schon ein bisschen älter, aber die nehme ich jetzt, warte mal, ich muss jetzt mal suchen. Habe ich denn die jetzt? Oh. Ah, hier. Also, Jenny hatte recht, den Clean Cut mit dem Spanier zu machen. Kein Disney-Film, sondern in der Realität kommt ein Prinz in, kommt kein Prinz in schimmernder Rüstung. Ein sehr, sehr freudige Bezugnahme.
Ja, aber eine realistische. Also ich bin, absolut dabei.
Aber ich meine, ich verstehe ja, aber ich finde, man muss dann schon noch ein bisschen... Nicht, dass man dann wie verbittert wirkt, weißt du?
Ja, natürlich. Es gibt einen Unterschied zwischen verbittert und realistisch.
Ja, ich meine, die Person, die mir das geschenkt hat, die ist nicht verbittert. Aber wenn man nur diese Aussage liest, denkt man schon, oh je, da hat aber jemand jetzt aufgegeben, ne? Also...
Nee, finde ich jetzt noch nicht mal. Also bei mir kommt es auch nicht so negativ an, weil ich halt auch nichts von kompletter Naivität und es wäre naiv zu glauben, dass immer alles gut wird und dass das Leben ein Disney-Film ist. Manchmal gibt es einfach kein Happy End im Leben.
Aber ich meine, ich denke ja auch nicht, dass das Leben ein Disney-Film ist, aber ich denke, wenn du positiv an Sachen rangehst, dann passieren dir auch positive Dinge. Aber wenn man negativ rangeht, dann passieren dir auch zwangsläufig negative Dinge. Du ziehst aber auch praktisch an.
Ja, da bin ich auch bei dir, aber bin ich ja kein negativer Mensch. Bin ich ein positiver Mensch, würde ich behaupten.
Ja.
Aber gerade was halt so Männer, Beziehungen, Gefühle und Liebe angeht, bin ich da einfach relativ realistisch, basierend auf Erfahrungen.
Nee, ich finde realistisch nur ein anderes Wort für negativ sein in der Hinsicht dann. Naja, also jedenfalls, liebe bezugnehmende Person, ich wollte nicht sagen, dass du verbittert bist. Den Eindruck habe ich überhaupt gar nicht. Nur der Satz ist ein bisschen, da muss mehr Positivity rein.
Positivity. Okay, dann formulier das doch jetzt mal bitte in positiv um.
Okay, warte mal. Ich probiere es. Jenny hatte recht, den Clean Cut mit dem Spanier zu machen. Ja, da ist nichts dran auszusetzen.
Nee.
Nicht immer ein Disney-Film, sondern häufiger kommt kein Prinz in schimmernder Rüstung, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Okay, dann lässt du den Ausgang offen, dann kann es ja zumindest passieren. Okay.
Ich meine, ich verstehe schon, was die Person meint und auch was du meinst, dass man natürlich sich vor falschen Hoffnungen schützen will. Ja?
Genau, genau.
Und das verstehe ich natürlich vollkommen. Ich denke aber mittlerweile, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja? Und manchmal tut's dann halt auch ein bisschen weh. Das gehört halt dazu. Ja, aber ich verstehe, woher der Gedanke kommt. Das ist ja auch ganz lang. Ja? Also, naja.
Ja.
So.
Aber ich muss dir noch was sagen. Immer wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und eine Burg sehe, muss ich immer an deine Aussage denken. Jedes Mal und ich muss sehr oft schmunzeln dabei.
Das freut mich. Siehst du?
Ja.
Dann warst du immerhin für etwas gut.
Ja, absolut.
So, und dann komme ich jetzt direkt mal zu meinen Kuriositäten, die ich bei den Dating-Plattformen gelesen habe in
bitte.
Letzter Zeit.
Bitte, was gab's Gutes?
Also einer hat geschrieben, hab mit, was schreibt er, 35, mit 35 haben Allergie angefangen, aber der war schon älter, glaube ich. Mit 35 haben Allergien angefangen und jetzt muss ich von Arzt zu Arzt, hab keinen Bock auf Dating, bin auch hier nicht aktiv. Das war sein Satz. Und dann hab ich gedacht,
okay. Warum hast du überhaupt diesen Account?
Das habe ich mich gefragt. Und dann habe ich, und ich mal, wie gesagt, meine Frage war, was war dein letzter Fehlkauf? Wie geht's dir? Das war die Antwort. Also das ist dann, ich habe ihm dann gesagt, oh, das tut mir leid, ich wünsche ihm, dass er schnell wieder fit wird und tschüss. Ja.
Das war ein Chat.
Und da habe ich noch gedacht, okay. Das ist auch eher negativ behaftet. Der hat scheint nicht so Böcke zu haben. Ich gedacht, da ziehe ich mich mal raus. Ja. Dann habe ich gelesen, aber das war im Profil, ausgebildet als Tantra-Masseur und im BDSM. Das fand ich eine kuriose Angabe. Ich wusste nämlich gar nicht, dass man sich als Tantra-Masseur ausbilden lassen kann. Oder im BDSM. Kann man da auch ich den Meister auch
nicht,
machen?
Ich weiß auch nicht, ob das... Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so geschützte Berufsbezeichnungen sind, ehrlicherweise. Aber ja, schön für ihn. Freut mich. Glückwunsch.
Also, ja. Dann habe ich noch gelesen, auch wieder einer, das war auch im Chat, auch auf die Frage, wie geht's dir? Was war dein letzter Fehlkauf? Oh, mir geht's nicht so gut, bin gerade frisch getrennt. Saß ich da und dachte, ja, was denkst du denn jetzt, was ich dir jetzt antworte?
Dass ich und warum jetzt, bist du dann dort aktiv? Warum dir geht's nicht gut, du hast dich frisch getrennt.
Das hat meine beste Freundin gesagt.
Dann deaktivier das doch.
Das hat meine beste Freundin gesagt. Hat sie gesagt, wenn der irgendwie ein One-Night-Stand oder was will oder hier mal nur schnell irgendwie, dann soll er es doch schreiben. Aber doch nicht hier, mir geht's nicht so gut, bin gerade frisch getrennt. Was denkt der denn, dass ich dann sage, ach, als komm her mit deinem Ballast, ja, ich hab nichts Besseres zu tun mit meinen 35 verschrivelte ja. Das ist dann der. Also was denkt er sich denn? Auch ihm habe ich dann geschrieben, Mensch, das tut mir leid, ja. Ich wünsche dir, dass du da schnell drüber hinwegkommst und alles Gute. Tschüss. Ja, aber das ist doch, also Tinder ist nicht die richtige Plattform, um sich die Seele beklempnern zu lassen. Also, das hört sich jetzt despektierlich an. Das soll natürlich nicht negativ klingen. Wenn der eine Therapie machen will, soll der das gerne machen. Wäre vielleicht auch besser, als bei Tinder irgendwie jemanden zu suchen, der ihm Ratschläge gibt. Ja? Das kann ja nur nach hinten losgehen. Und aber ich habe das nicht verstanden. Habe das wirklich nicht verstanden. Und wie du sagst, warum ist er denn da aktiv? Na gut, um sich besser zu fühlen wahrscheinlich. Ja?
Ach komm, also.
Wobei, dann ist die Plattform auch nicht das Richtige. Oft fühlt man sich eher schlechter. Also,
eben.
Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Ja, also das waren meine kuriosen Sätze, ja.
Und die waren auch wieder ganz schön kurios, muss ich sagen.
Ja.
Also auch irritierend, sehr irritierend dieses Mal.
Ich weiß, die Leute, vielleicht waren die auch alle so negativ wieder, außer der BDSM-Typ.
Ja, erstens mal, ja gut, der ist ja außen vor bei den Sachen. Aber vielleicht soll Tinder für die auch einfach das neue Facebook sein, weißt du? Man tauscht sich dann jetzt nicht mehr auf Facebook aus oder so.
Vielleicht.
Sondern wir tauschen uns jetzt über Tinder aus.
Also, ja. Naja, also das wurde nix.
Sonst auch jetzt, klingt jetzt nicht so, als ob du irgendwas Gutes gefunden hast in letzter Zeit.
Nee, und ich bin ja total enttäuscht von dieser anderen App, die ich da benutze. Wo ich ja so große Hoffnung reingesteckt hatte, weißt du, wo man die Bilder auch, also nicht
die
nur
neuere.
Bilder liken kann, sondern auch die Sachen, was die schreiben.
Mhm.
Also ich hatte ja akkurat jetzt, ich habe die jetzt, was, ein halbes Jahr fast? Und ich hatte
echt?
Jetzt akkurat,
so
ja. Ein halbes Jahr? Ja doch, glaub schon. Und ich hatte jetzt ein Match, zwei hatte ich. Einer hat sich nie gemeldet und der eine Match, das war nur einer, der halt Salsa tanzen gehen wollte. Und selbst den konnte ich nie treffen, weil der noch nicht mal bereit war. Das muss ich jetzt aber auch mal sagen. Ich meine, Salsa tanzen ist ein Hobby, ja. Das ist jetzt nicht so verbreitet, dass man sich da aussuchen kann, wo man das machen möchte, ja.
Mhm.
Da gibt's so ein paar Bars in der Region hier, die da manchmal einmal im Monat irgendwie so einen Abend anbieten, ja. Oder bei mir da am Flussufer kann man da auch immer abends ganz schön tanzen. Nicht immer, am Wochenende. Das heißt, man muss sich schon auch unter Umständen darauf einstellen, dass man vielleicht auch mal irgendwo hinfahren muss. Ja? Und wenn man nicht bereit ist, mal 8 Kilometer zu fahren. Ja,
das war sein Hindernis.
Na gut, er war auch irgendwie dann, war die Zeit dann auch das Thema, hat wohl dann auch wenig Zeit gehabt. Ja, aber hat dann von mir auf der anderen Seite verlangt, dass ich dann halt irgendwie um 21 Uhr losstiefel, ja, um mit ihm tanzen zu gehen, weil ab dann hat er erst wieder Zeit, ja, wo ich ja eigentlich um 11 schon wieder im Bett liegen muss, weil die alte Frau muss ja morgens früh raus, ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie auch, weißt du, habe ich gedacht, ey, wenn das schon auf so der anfängt. Nicht-Dating-Ebene so ist.
Ja, ja, ja.
Oder vielleicht ist es gerade, weil es die Nicht-Dating-Ebene ist, so. Ich weiß es nicht, ja. Aber, oh, das ist ja etwas, das merke ich immer mehr. Die Leute wollen sich überhaupt nicht mal irgendwie out of their comfort zone, überhaupt nicht raus. Und das finde ich dann schon, weil ich war durchaus bereit, die 8 Kilometer zu fahren, ja.
Ja,
das, aber halt nicht um 21 Uhr, nur um 10 wieder zurückzufahren. Ja? Das macht ja auch keinen Sinn. Und deswegen habe ich ja, das verstehe ich oft nicht, warum die Leute, selbst für Dinge, die sie eigentlich ja dann gerne machen, nicht bereit sind, mal einfach mal einen Extraschritt zu tun. Ja? Also ob das so ein Phänomen unserer Zeit ist?
Vielleicht. Also ich würde sagen, es könnte erstens mal ein Phänomen der Zeit sein, das würde ich nicht ausschließen. Und ich denke, das kommt bei vielen auch mit zunehmendem Alter. Gerade auch Leute, die vielleicht schon länger alleine sind und halt immer ihren Schuh machen, denen fällt es irgendwann, glaube ich, schon auch immer schwerer, einfach mal einen Kompromiss zu machen.
Ja, das ist auch so. Ich merke es ja auch bei mir. Deswegen habe ich mir dann ja auch irgendwann Salsa ist ja praktisch mein Weg aus der Komfortzone. Ja.
Ja.
Und deswegen kann ich auch wirklich jeden nur ans Herz legen, da irgendwas zu finden, wo man mal ab und zu aus seiner Komfortzone raus muss, weil das tut auf Dauer nicht gut, aber ich habe wirklich auch das Gefühl, aber hatte ich das Gefühl, dass, würde ich sagen, Corona hat das verstärkt, ich glaube, das war auch schon vorher so ein Trend, ja, weil ich meine, dass ich bemängel das ja schon seit Jahren, dass die Leute sich gerade auf den Dating-Plattformen auch einfach nicht mehr anstrengen, die haben da keinen Bock drauf, das letzte hat jemand formuliert, alle sind wie müde, ja, man macht's halt noch, ja, weil man muss ja irgendwas machen als Single, ja, sozusagen, aber keiner ist da wirklich so dabei und ich glaube, das ist auch genau der Unterschied zu früher, als diese Dating-Plattformen ganz neu waren. Wo ich ja auch ich kenne ja ganz viele Pärchen, die in diesen ersten Jahren auch zusammengekommen sind, ja, und dann auch immer noch zusammen sind. Ich würde behaupten, das findet heute so nicht mehr statt.
Seltener
statt wie früher. Ja.
Bin ich bei dir. Guck mal, mittlerweile machen sich doch viele nicht mal mehr die Mühe zu antworten.
Ja.
Oder bei dem Date aufzutauchen. Das hast du ja auch schon erlebt. Da fängt es ja schon an. Also alleine, dass jetzt noch nicht mal die Sachen, über die ich nicht mal nachdenken würde, dass selbst die nicht mehr funktionieren.
Ja.
Also ja, das ist schlechter geworden.
Aber ich glaube auch generell, nicht nur in Dating-Beziehungen, sondern auch generell zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe das Gefühl, es fällt den Leuten immer schwerer, mal einen Schritt mehr zu machen. Da nehme ich mich gar nicht von aus. Ich frage mich, ob das manchmal auch was mit der Überflutung zu tun hat. Dass man
möglich
den ganzen Tag ja im Prinzip zugeballert wird mit allem Möglichen. Durch Smartphone, man ist ja praktisch überhaupt nicht mehr sicher, außer man macht tatsächlich einen Digital Detox oder so, ja. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht auch auslaugend wirkt. Und man deswegen
sicherlich,
dann
ja.
eben versucht, irgendwo anders einzusparen, ja.
Ja. Natürlich, das ist ja auch ermüdend, wenn du ständig diesen Input hast. Nicht umsonst wird dir auch immer geraten, keine Ahnung, vom Schlafen gehen ein paar Stunden vorher, kein Handy mehr, kein Fernsehen mehr, einfach mal abschalten, weil es ist ja zu viel fürs Gehirn.
Ja.
Und dann musst du ja die Reize mal irgendwann verarbeiten und es ist anstrengend. Also ich verstehe das. Deswegen benutze ich mein Handy auch immer zwischendrin mal ein paar Stunden nicht und habe auch Tage, wo ich sage, oh nee, ich will heute gar keine Nachricht beantworten, habe keinen Bock heute einfach.
Ja, das ist, ja.
Entschleunigung
ist das Stichwort, ja. So, also das war das. Jetzt kommen wir zum Hauptthema, würde ich sagen, oder? Willst du es beschreiben?
Ist relativ simpel, würde ich sagen.
Ja.
Eins, was schon öfter mal leicht hochgeploppt ist, aber wir würden uns heute mal über Red Flags unterhalten.
Ja, das hatten wir öfter schon mal so am Rande
angedeutet. Genau, ist am Rande immer mal gekommen. Also was sehen wir oder was sind unsere persönlichen Red Flags?
Ja. Ich habe jetzt praktisch 10, 11 Punkte, wobei 10, 11 ist so ein bisschen, geht so ein bisschen zusammen. Wie ist es bei dir?
Muss zählen, mehr.
Oh,
17.
Ui, Okay. Na, dann würde ich mal sagen.
Aber die sind zum Teil auch manchmal ein bisschen ähnlich oder gehören so ein bisschen zusammen.
Ich glaube auch, wir werden hier auch viele Überlappungen haben.
Überschneid, ja, da glaube bin ich mir ausnahmsweise mal sicher, dass wir uns da bei manchen wirklich einig sein werden.
So, dann starte du doch mal mit einer.
Okay, ich starte mal mit einer, was mir tatsächlich, also halt auch schon, ich habe jetzt in der Liste Sachen drin, die ich grundsätzlich als Red Flag sehe und Sachen, die ich als Red Flag sehe, weil ich sie so auch schon erlebt habe. Mhm. Das ist jetzt ein Punkt, den hatte ich schon so und da gehen bei mir mittlerweile die Alarmglocken an, nämlich wenn ein Mann keine Freunde hat.
Mhm.
Und der hat sie nicht, weil er gerade frisch irgendwo hingezogen ist und die Freunde auf einem anderen Erdteil wohnen oder so, sondern weil kein anderer Mensch es würdig ist, sein Freund zu sein.
Oh, also es ist praktisch,
er braucht es nicht und die anderen, die anderen Menschen sind das quasi gar nicht wert und er interessiert sich nicht für die anderen Menschen.
Interessant.
Mhm.
Hm. Das wirkt seltsam. Aber weil das ja praktisch dann auch bedeutet, diese Person strengt sich dann ja auch gar nicht an, Freunde zu bekommen.
Ja, ja, diese Person möchte auch gar keine.
Weil ich meine, manchmal, gerade wenn man vielleicht, wie du sagst, irgendwo anders hingezogen ist, dann strengt man sich vielleicht
nicht
an. Aber es klappt halt nicht, weil je älter man wird, desto schwieriger ist es auch, finde ich, Freunde zu kriegen.
Ja, aber dann hast du in der Regel aus der Vergangenheit trotzdem woanders irgendwo noch
Menschen. Ja, das stimmt allerdings. Aber, ui. Ja. Würde ich auch kritisch beäugen. Ob es ein Red Flag wäre?
Was?
Vielleicht noch nett, vielleicht, weil man braucht ja auch erstmal vielleicht, um ein bisschen rauszufinden, ob er nicht doch irgendwo in Buxtehude noch einen Freund sitzen hat oder eine Freundin.
Wenn diese Person klar kommuniziert, nein,
so,
sie hat keine Freunde, sie braucht auch keine und sie will auch keine.
Ja, okay, nee, dann, wenn das so direkt kommuniziert, nee, fände ich auch seltsam. Nee, weil das greift auch so ein bisschen in meinen Punkt rein vielleicht, weil mein Punkt wäre nämlich jetzt, die Person will nur mit mir Zeit verbringen, was sie ja zwangsläufig tut, wenn sie keine eigenen Freunde hat.
Ja, da habe ich dann aber auch nochmal einen Punkt, der auch in die Richtung geht, nämlich, aber das ist noch ein bisschen krasser, der Versuch der Isolation.
Ja.
Also das, bei dir ist so ein bisschen klettig sein.
Ja,
ne, klettig, so ein bisschen klammerklettig sein.
Es ist, du hast recht, es geht natürlich auch, also die Intention, oder das ist, warum es für mich ein Red Flag ist, weil das die Intention dahinter ist, mich zu isolieren, ja.
Genau.
Das ist, deswegen, ich glaube, da haben wir auch einen ähnlichen Punkt, also Zeit verbringen. Ich finde es generell in der Beziehung gut oder auch im Dating, wenn jeder seine eigenen Freunde hat, sodass jeder auch seinen eigenen Rückzugsort hat. Ja?
Nicht nur gut, ich finde es mittlerweile, würde ich sogar wichtig nennen.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde es komisch, das habe ich auch schon mal gelesen in einem Tinder-Profil, glaube ich. Da hat einer gesagt, ich will nur Zeit mit dir, mit meiner Freundin verbringen oder ich will gemeinsame Hobbys mit dir haben. Und da sind bei mir schon die Alarmglocken angegangen, habe ich gesagt, nee. Mhm. Ich meine, wenn sich das ergibt, jetzt wenn ich einen date, der tanzt auch gern Salsa, bin ich natürlich eine glückliche Person, ja?
Klar.
Das ist natürlich super und das ergibt sich dann einfach so. Auch wenn er es vielleicht lernen will, weil es einfach schön ist, ja? Das finde ich auch nicht. Aber ich finde, man sollte schon immer noch wissen, man hat so sein eigenes Ding und der hat sein eigenes Ding. Das finde ich super wichtig, ja. Naja, siehst du, da war schon
und das mit dem, ja, und das mit der Isolation, das hatte ich tatsächlich auch schon. Da war auch jemand, der hatte jetzt nicht sonderlich viele enge Freunde. Ich zu dem Zeitpunkt aber halt auch, meine diversen Freunde, Freundinnen. Und der wollte mich dann auch nicht teilen. Also der wollte dann auch wirklich ungern was in der Gruppe machen. Er fand die anderen Leute dann auch immer alle doof. Und hat auch gar nicht verstanden, warum ich überhaupt mit denen befreundet bin. Mhm. Und der hat dann tatsächlich versucht, mich da immer weiter rauszuziehen.
Ich meine, da kommen wir auch noch zu dem Thema, weil das steht ganz groß auf meiner Liste. Ja, das ist natürlich auch eine Form von, psychischer Gewalt, ja, das muss man schon auch sagen.
Ja, ja.
Und deswegen
aber gut, da überschneidet sich ja viel, ne? Du hast ja viele Sachen, die dann.
Da überschneidet sich viel. Und das muss natürlich nicht zwangsläufig direkt schon diese Schwelle überschreiten, ja. Aber da gehen bei mir wirklich auch direkt die Alarmglocken.
Ja, Direkt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mein Punkt 2, der spielt auch in die Richtung zu meinem ersten Punkt so ein bisschen. Sich über andere erheben und schlecht über andere reden grundsätzlich. Ja. Also jetzt nicht nur eine Person, die man nicht mag, sondern immer dieses, man ist immer besser als alle anderen. Ja. Man kann alles besser, man weiß alles besser.
Und wenn was scheiße läuft, sind immer die anderen schuld.
Ja, genau. Ja. Genau.
Also das ist für mich auch eine Red Flag, aber einfach aus zwei Gründen. Weil ich finde, mit solchen Leuten möchte ich mich nicht umgeben. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die sind vielleicht auch schon irgendwie psychisch gewalttätig, ob man das überhaupt so sagen kann. Aber ich finde einfach, das ist eine ganz, ganz ungesunde Einstellung.
Ja.
Die auch mir zeigt, diese Person ist nicht selbstreflektiert. Weil das gibt es nicht, dass nur andere schuld sind. Und wenn ich sowas höre von jemandem, dann ist das für mich auch, da ist der raus. Mhm.
Genau.
Weil ich, das habe ich ja schon mal gesagt, es ist schon schwierig, selber immer positiv zu sein. Ja. Und wenn man dann jemanden an sich kleben hat, der permanent negativ ist, braucht kein Mensch.
Das ist übrigens mein Punkt 3, Negativität.
Siehst du? Ja, das ist wirklich, aber ich meine, das gibt es ja ganz oft. Weißt du schon, allein wenn man jemanden fragt, wie geht's dir? Und der antwortet, oh, ihr muss ja. Da denke ich schon, es muss gar nichts. Ja, es muss
und
gar
Leute, nix. Die wirklich konstant jammern. Ne? Also das Vorherige war ja wirklich so ein, die anderen sind immer schuld, die anderen sind immer schlecht, aber dann gibt's ja auch die Jammerer, wo nie was gut ist. Du fragst was und dann kriegst du erst mal eine Stunde erzählt, was alles schlecht ist, aber keine einzige gute Sache.
Genau. Und das ist, also wie gesagt, das ordne ich jetzt nicht als psychische Gewalt ein, aber das ordne ich an als etwas, was mir unangenehm ist. Ich möchte mit so Leuten
nicht
Zeit verschwenden.
Auch nicht mit Freunden. Also bei sowas habe ich auch keinen Bock.
Das zieht mir so viel Energie, die ich brauche, um positiv zu sein. Weil ich glaube, wenn man nur negativ ist, das hat keine guten Folgen für einen selber. Und wenn man sich mit solchen Leuten umgibt, das tut einem auf Dauer nicht gut. Weil man wird immer mit runtergezogen. Das ist
ja auch so diese Energievampire, ne? Den Begriff gibt's ja auch mittlerweile, die dir wirklich die Energie raussaugen, weil die wirklich immer nur mit schlechten Sachen zu dir kommen, die schlechten Sachen bei dir abladen. Ich habe in meinem Leben auch schon Leute aussortiert deswegen, weil es hat sich immer nur um die andere Person gedreht, die immer nur konstant irgendwelche hausgemachten Probleme hatte, wo ich dann denke, wo bleib ich hier bei der Geschichte? Und dann macht das halt keinen Sinn. Jeder Mensch hat schlechte Phasen. Die hab ich, die hast du, aber da sind es Phasen und es ist ein ausgewogenes Ding am Ende.
Du, selbst wenn die Person nur über sich spricht, das kann ich auch noch verkraften, wenn sie nur auch mal irgendwas Positives sagt. Das habe ich so gelernt. Meine Mama macht das schon immer so. Die findet an jeder schlechten Situation auch etwas Positives.
Gutes.
Und das ist der Schlüssel.
Wichtig,
Das ist wichtig. So scheiße eine Situation, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Auffahrunfall habe, dann ist das positiv und das kostet mich ein Heidengeld. Ja, was heißt, ich habe ja eine Versicherung, aber es kostet mich Geld, weil die Versicherung steigt vielleicht.
Steigt die Versicherung,
Dann ärgere ich mich, aber natürlich sage ich, zum Glück ist mir nichts Schlimmeres passiert. Ja?
Absolut,
das hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Und und wenn es nur so ein kleiner Mini-Gedanke ist, den man immer noch so hinten dran schießt, das ist so wichtig. Das ändert das ganze Mindset meines Erachtens. Ja,
absolut.
Und das habe ich auch lange, lange nicht gemacht. Und in der Zeit ging es mir auch wirklich, wirklich nicht gut. Und deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen, immer so einen kleinen positiven Gedanken, so kleiner ist, weil das ist ja letztendlich auch eine Dankbarkeit, die man dann hat, Eine Dankbarkeit dafür, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Da kann man auch ruhig mal Danke sagen,
Das ist ja auch dieses, man soll ja auch dankbar sein für kleine Sachen oder sich auch über kleine Sachen freuen. Und ich finde das wichtig.
Ja.
Wenn du das nicht kannst und nur schlechte Gefühle in dir trägst, das macht ja auch was mit dir. Erstmal strahlst du das aus, dann hat auch keiner Bock auf dich. Und dir selber geht's damit ja überhaupt nicht gut. Nee. Also
ich finde auch, das. Also wenn ich so Leute treffe, nee. Die
Bogen, direkt einen großen Bogen machen. Ja,
genau. So.
Das ist auch schon hier die Antwort da auf deine Nachricht vorhin, ne? Oh, mir geht's gar nicht so gut, ne?
Ja.
Wenn sowas schon der Eingang einer Kommunikation oder eines Dialogs ist, nee.
Weg damit, ja, genau. Das, also wirklich, ich bin nicht dazu da, einem Wildfremden wieder auf die Beine zu helfen, ja?
Mhm.
Das muss die Person für sich selber hinbekommen.
Richtig, ja.
Und deswegen, nee, ich hab keinen Ballast. Es ist natürlich was vollkommen anderes, wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist oder wenn man jemanden datet und der war positiv und dann ist er vielleicht mal gerade negativ, weil vielleicht
das irgendwas passiert ist. Das meine ich ja, das mit den Phasen.
Das
Phasen.
Ist was anderes.
Jeder hat schlechte Phasen.
Also wir sagen jetzt hier nicht, dass wir Leute abschießen sollen, immer nur weil sie mal eine schlechte Phase haben. Ja? So ist es.
Oh, du hast einen Schnupfen, weg mit dir.
Aber es ist, man muss da ein bisschen, muss man aufhören. Ich habe auch schon Leute aussortiert, wo ich dachte, die sind zu negativ. Das ist auf Dauer zu anstrengend.
Ja.
Ich stelle mir dann oft die Frage, habe ich mehr Freude aus dieser zwischenmenschlichen Beziehung oder mehr Kummer?
Genau, und, ja.
Und wenn ich dann die Antwort
ich genauso.
Sag, mehr Kummer, dann
ist was falsch.
Schränke ich den Kontakt dann auch ein. Ja.
Genau, das war auch immer so mein Messer für Beziehungen, wenn ich irgendwie merke, das kippt und ich bin dauerhaft unglücklicher als glücklich mit dieser Situation oder Beziehung, muss ich da drüber nachdenken, sprechen, was auch immer, aber dann ist was falsch.
Ja,
genau,
find ich auch so.
Bin ich bei dir. Mhm.
Einer meiner Punkte wäre, wenn natürlich halt jemand keine Kinder will, das ist jetzt keine Überraschung, das haben wir schon ein paar Mal angedeutet, das wäre auch ein Red Flag. Ja.
Aber gut, Red Flag finde ich, darf man das Red Flag nennen? Also wirklich so, das ist ja so ein bisschen Alarmsignal eigentlich eher. Ich weiß nicht, ob man das Red Flag nennen sollte.
Naja, ich finde schon. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man diese Person noch überzeugen kann vom Gegenteil.
Okay, in dem Kontext ja, aber ich finde, es geht ja, Red Flags sind ja so ein bisschen Alarmsignal.
Ja, also nicht, dass mit der
das
Person
ich
was
nicht
falsch ist.
Fair.
Ja, nee, genau.
Ja.
Okay, nee, dann verstehe ich das. Dann ist Red Flag nicht der richtige Punkt. Aber gut, Red Flag.
Es geht ja nicht. Es geht ja nicht nur darum, nach welchen Kriterien suchst du dir einen Mann aus oder halt nicht aus. Es geht ja schon um Alarm.
Ja, gut, das stimmt. Red Flag ist schon eher wertend, dass mit der Person vielleicht auch irgendwas nicht im Reinen ist. Ne?
Mhm.
Nee, gut, dann sagen wir, okay, dann ist es kein Red Flag. Wie würden wir es dann sonst nehmen? Ein K.O.-Kriterium, so können wir es vielleicht nennen.
Mhm.
was allerdings ein Red Flag ist, ist natürlich, wenn jemand homophob ist.
Ja.
Oder gegen Transsexuelle.
Nazi,
da haben wir es schon. Rassismus wäre auch auf meiner Liste. Oder
absolut.
AfD wählen oder vielleicht noch was Schlimmeres wählen. Ja,
genau.
Also da muss ich leider sagen, kann jeder wählen, was er will. Ja, aber irgendwo ist meine Toleranzgrenze erreicht und die ist bei der AfD
bei mir auch.
Erreicht. Das,
bei mir auch.
Muss ich leider so sagen, das ist meines Erachtens nicht tragbar. Und also
kann ich auch nicht tolerieren, weil es ist halt menschenverachtend. Und dann kann und möchte ich damit nichts zu tun haben. Mir hat lustigerweise kürzlich jemand erzählt, dass er, der tendenziell eher links steht, 2 Jahre mit einer rechtsradikalen Frau zusammen war.
Oi.
Aber dann hab ich gesagt, wie bitte?
Aber wusste der das?
Der wusste das und war trotzdem mit ihr zusammen. Und die hatten dann halt so Regeln, ja, wir reden halt über nichts Politisches und du redest nicht abfällig über Ausländer oder so und in der Gegenwart von mir. Aber da dachte ich auch, das ist doch keine Basis.
Nee, das finde ich
denn
auch
die Grundwerte hart. Nicht übereinstimmen. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's wirklich nicht verstanden.
Ich finde das auch schwierig. Also, oi. Nee, also das ist tatsächlich. Nee, da mit den Leuten möchte ich mich auch nicht umgeben, weil, und da schließt sich der Kreis ja auch so ein bisschen wieder, ich finde ja, die Leute sind auch permanent negativ, ja? Die suchen ja praktisch ein Ventil, um ihrer Negativität Ausdruck zu verleihen und das ist halt der Rassismus und deswegen will ich mit den Leuten praktisch aus zweierlei Gründen nicht nichts zu tun haben. Einmal, weil es negative Leute sind, ja, die unzufrieden sind mit allem, aber auch nicht wissen, wie sie es ändern sollen. Und ihre Antwort ist dann halt eben komische Parteien zu wählen, ja. Auch wenn jemand mir sagen würde, er wählt das nur aus Protest, das wäre für mich fast noch schlimmer, ehrlich gesagt. Weil
es ist dann, ja noch mal nicht mal aus Überzeugung, sondern aus Dummheit, aus reiner Dummheit.
Ja, und man nimmt's, na, Dummheit würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, es ist praktisch, man nimmt ja damit billigend in Kauf, dass man nationalsozialistische oder rassistische Strukturen stärkt, ja.
Ja.
Und auch verfassungsfeindliche Strukturen mittlerweile ja stärkt. Deswegen, das finde ich fast noch schlimmer, weil man praktisch für das eigene Wohlbefinden über diese Dinge hinweg sieht.
Mhm.
Das finde ich eigentlich ein Maß an Verachtung, das ich so nicht tolerieren kann.
Ja.
Also deswegen, ja, das ist ein riesen Red Flag. Also wirklich riesig. Was für mich mittlerweile, oder willst du erst einen Red Flag nochmal nennen?
Ich kann auch noch einen machen. Wie Leute über ihren oder ihre Ex sprechen. Also über Ex-Partner zu sprechen, finde ich absolut normal. Das passiert, ist in unserem Alter selbstverständlich, weil man hat eine Vergangenheit, sowas wird irgendwie thematisiert. Aber ich finde es sowohl schlimm, wenn jemand konstant richtig schlecht über die herzieht, als auch schwärmerisch wie, ja, ihr Gulasch war aber besser als deins.
Ja, ja. Ja, da hat man ja auch schon mal differenziert, dass es verschiedene Arten gibt, über den oder die Ex zu sprechen. Mhm. Und es gibt eine Art, die ist vollkommen okay, und es gibt eine Art, die ist nicht okay. Und dazu gehört eben sowas, was du gerade gesagt hast, ja, dass er also immer so gestichelt wird oder so, weißt du, so.
Ja.
Aber auch eben dieses Garstige, ja.
Ja,
weil das
ja
halt eben sagt, irgendwie die Person ist auch noch nicht so recht drüber hinweg, ja. Und vielleicht auch nicht so ein netter Charakter, wenn man da offensichtlich auch mit seinen Frieden mitmachen kann, ne? Also ja, das wäre für mich auch, je nachdem, welche Art des Drüberredens getroffen wird, auch ein Red Flag, ja.
Mhm.
Das offenbart was im Charakter, das stimmt.
Ja, absolut.
Was bei mir noch ein Red Flag ist, aber erst seit neuestem, seitdem ich hier mein Bindungsphobiker-Buch gelesen habe. Wenn in der Dating-Phase sich der Typ zum Workaholic entwickelt. Das war nämlich tatsächlich beim Schattenmann ein bisschen so. Der hat mir vorher bei den ersten Dates noch erzählt, dass er ja total den gechillten Job hat, ja, und immer pünktlich Feierabend macht und so. Und das ist alles ziemlich stressfrei. Und in der Zeit, in der wir gedatet haben, hat sich das so krass gewandelt. Ich habe das gar nicht richtig verstanden, ja. Ich hab dann
auch, also war jetzt auch kein Karrieresprung oder so, nee, das war jetzt auch nichts.
Es war wohl unglücklich, weil er halt, da sind verschiedene Faktoren auch betriebsmäßig zusammengekommen, so wie es immer ist, ja, da ist mein Kollege krank oder einer ist in Urlaub und dann, weißt du, kommt mehr Arbeit auf einen, auf den Tisch, ja. Aber es war dann so extrem, dass ich auch das Gefühl habe, es belastet ihn auch sehr, sehr doll. Und also, und da war plötzlich von der Leichtigkeit nichts mehr zu spüren und rückblickend, weil in dem Buch steht, dass auch ganz viele Bindungsphobiker vielleicht in der Beziehung sind und sich dann aber eben in die Arbeit flüchten.
Sich dahin verstecken.
Da sich verstecken. Und dann dass Workaholics, natürlich nicht immer, aber dass das ein beliebter Weg raus ist aus der Beziehung sozusagen.
Und plausibel.
Deswegen muss ich sagen, ist das mittlerweile für mich ein Red Flag. Ich habe es ist noch nicht so lange ein Red Flag und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt differenzieren würde, weil, wie du weißt, ich arbeite ja auch sehr viel, ja. Deswegen würde ich jetzt, aber ich bin keine Bindungsphobikerin, zumindest nach meiner Einschätzung, ja, jetzt wo ich hier dieses Buch gelesen habe. Aber deswegen, ich weiß noch nicht, woran man das differenzieren kann. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, da sollte man vielleicht, oder ich werde da auf jeden Fall mein Augenmerk drauf haben in Zukunft, ja. Also das war so ein Punkt. Und was auch in dem Bindungsphobiker-Buch steht, dass viele Bindungsphobiker auch ganz oft Fernbeziehungen haben. Weil das auch das...
Gut, das ist ja logisch.
Genau, weil dann praktisch das... Da haben sie noch ein Maß an Abstand, ja, und immer Nähe, wenn sie es dann ja auch wollen letztendlich, ja. Und deswegen, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, und es war tatsächlich mal so, dass von einem, von dem ich auch vermute, dass er ein Bindungsphobiker war, nur Fernbeziehungen vorher hatte. Das fand ich schon ungewöhnlich. Vor allen Dingen, als er dann erzählt hat, als sie zusammengezogen sind, hat es dann nicht mehr funktioniert.
Ja, komisch.
Und dann habe ich gedacht, okay, da werde ich auch mal ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf haben.
Ja.
Ob so ein Red Flag ist per se, das weiß ich jetzt nicht, aber ein Augenmerk sollte man drauf haben.
Aber das wäre jetzt bei mir zum Beispiel auch so gar kein Punkt, weil ich da auch nie negative Erfahrungen mitgemacht habe. Deswegen, hätte ich jetzt so gar nicht drauf
geachtet. Ich hätte das ja auch gar nicht verknüpft miteinander,
wenn
ich das Buch gelesen hätte.
Mhm.
Also das muss man so sagen. Ja.
Und ich hatte halt auch noch keinen Bindungsphobiker. Also deswegen, da bin ich raus. Also da fehlt mir die Expertise auf dem Gebiet.
So, was wäre denn noch einer deiner Punkte?
Bei mir, wenn jemand auf Worten nie Taten folgen lässt.
Oh, ein Babbler.
Ja, ein Babbler. Wenn jemand immer alles Mögliche konstruiert, was er noch alles Tolles machen wird, tun wird, geplant hat.
Ja.
und aber nie irgendwas in die Realität umsetzt.
Aber gut, das lernt, also das sieht man ja auch erst über die Zeit dann. Ne?
Über einen gewissen Zeitraum, ja, ja. Das ist tückisch. Jetzt nicht so, was man, ist tückisch, weil man es nicht am Anfang direkt aussortieren kann. Aber ich finde, bei manchen Leuten merkst du das relativ schnell, wenn du irgendwie hörst, was sie doch schon noch für großartige Projekte geplant haben und du dann aber vergleichst, wie jetzt gerade der Ist-Zustand ist, wie weit dieser Weg dahin wäre. Ja. Also ich glaube, in manchen Fällen, ich kenne Menschen, da denke ich mir schon so, okay, du wirst einfach nie etwas davon umsetzen. Mhm. Also.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist halt, wenn man da halt lange braucht, um das rauszufinden, ist das, glaube ich, ziemlich anstrengend auch.
Mhm.
Puh. Naja. Ja, ist aber tatsächlich bei mir kein Punkt, oder ist mir nicht eingefallen, sagen wir es mal so.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch eher, ist das eine Red Flag? Oder gibt es da auch praktisch etwas, was man noch tolerieren kann?
Also ich weiß, für mich wäre das problematisch. Also ja, ich glaube, ich...
Auch. Weil ich finde, das offenbart auch so ein bisschen mangelnden Ehrgeiz. Hm. Und das ist ja etwas, was ich auch nicht mag. Also
genau.
So ein bisschen ehrgeizig sollte man schon sein im Leben. Aber natürlich auch zu einem gesunden Maß. Ja? Aber
ja, es ist halt immer das gesunde Maß. Ist halt immer so ein Punkt. Ne? Was?
Ja. Was bei mir noch auf der Red Flag-Liste steht, ist Eifersucht.
Habe ich auch, extreme Eifersucht habe ich draufstehen. Weil jetzt so ein bisschen, denke ich, kann man handeln, aber so muss dann so auch Richtung Kontrollzwang.
Ja.
Ja, aber so Kontrollzwang, so wie er versucht, da meine Nachrichten mitzulesen oder alles zu eruieren, mit wem ich mich irgendwie irgendwo treffe. Und also jegliches fehlendes Vertrauen wäre für mich auch sehr problematisch.
Ich würde nicht nur sagen, auch eruieren, sondern auch irgendwie sich drüber aufregen, wenn da vielleicht irgendjemand dabei ist. Nehmen wir mal an.
Ein Mann dabei ist, genau. Irgendein Mann.
Also da finde ich, fängt es schon an. Also wenn ich mit jemandem, wenn ich jemanden daten würde, der ein Problem hat, dass ich männliche Freunde habe zum Beispiel, das wäre für mich ein absolutes No-Go. Und wobei, ich habe mal das letzte mit jemandem drüber diskutiert, ja, aber wie wäre es denn, wenn du neue männliche Freunde machen würdest in der Zeit, in der du den datest? Da verstehe ich den Punkt, ja.
Ja, verstehe ich auch.
Ich verstehe den Gedankengang. Ich denke, naja, da muss man halt aber auch ja, ich meine, wie soll ich das sagen? Da ist man natürlich auch sehr, also erstmal finde ich, muss da natürlich auch die Vertrauensbasis da sein, dass mein Partner
und
weiß, selbst wenn diese Person irgendwie einen Move machen würde, ja, dass
passiert
ich dann halt sage, nee, das ist zu weit und wir sind jetzt keine Freunde mehr, ne? Also, ich finde, deswegen, ja, ich verstehe, was er sagen will, aber ich glaube, das muss man, da muss man auch Vertrauen haben. Und das ist tatsächlich, ja, also Eifersucht finde ich eine ganz, 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 ganz schlimme Sache. Also geht eine, das, also da gehen bei mir wirklich alle Alarmglocken an, alle.
Ja.
Schon auch bei der kleinsten Eifersucht. Also, na, das ist für mich tatsächlich echt ein rotes Tuch.
Wie gesagt, dass Eifersucht existiert, kann ich verstehen. Ich kann mich von dem Gefühl auch nicht immer ganz frei sprechen. Aber es kommt halt immer drauf an, wie geht man damit um? Dass man dieses Gefühl hat, aber wie man damit umgeht oder wie man das kommuniziert, sind zwei Paar Schuhe.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich denke nämlich, was es ja eigentlich offenbart, ist eigentlich was Tiefergehendes. Nämlich,
Unsicherheit.
Dass da irgendwas in der, ja, und dass auch was in der Vertrauensbasis auch nicht stimmt.
Ja, ja.
Und
aber das ist nicht immer die gemeinsame Vertrauensbasis, weil manchmal, oder in der Regel ist es ja, du bist selber unsicher und hast vielleicht auch Verlustängste und da muss man halt drüber reden und dran arbeiten. Und
Richtig.
Dann kann sich halt auch das Vertrauensverhältnis zueinander halt auch einfach nur verbessern.
Aber auch da, ja, wenn da einer solche Ängste hat, ja, oder Verlustängste oder sich da unsicher fühlt, ich bin auch nicht dazu da, diese Person zu therapieren. Das muss sie selber machen. Und wenn ich jemanden kennenlerne mit 35, ja, der da offensichtlich ein Defizit hat, ja, weiß ich auch nicht, es kommt drauf an natürlich, wie stark das ausgeprägt ist, aber wenn der offensichtlich in all den Jahren es nicht für nötig gefunden hat, da selber mal was dran zu machen, ja, weil das wird nicht das erste Mal sein, dass das Thema aufkommt.
Ja, dann in unserem Alter nicht.
Bin ich da ein bisschen kritisch, ja, weil da muss ich sagen, das ist auch nicht mein Job. Ja, also deswegen, ja, also na, du merkst, da bin ich ein bisschen...
Da bist du streng.
Da bin ich streng, weil da habe ich auch schon blöde Erfahrungen gemacht, ja. und sagt dann auch, nee, das ist für mich ein Anzeichen dafür, dass da hier irgendwas gar nicht stimmt. Ja. Und ja, also das ist so ein Thema. Und Eifersucht, das muss man ja auch sagen, ist auch oft ein Mittel, das benutzt wird, auch in dieser psychischen Gewaltgeschichte. Ja. Spielt da auch oft eine Rolle als Mittel der Wahl sozusagen. Ja.
Passt zu meinem nächsten Punkt, das ist nämlich die gute alte emotionale Erpressung.
Oh ja. Weil einer meiner Lieblingsserien bei der Nanny wird das immer so ein bisschen verulgt, weil die sagt, ihre Mutter sagt immer, was war denn das? Das praktisch immer, wenn sie sagt, ich kann nicht anrufen heute Abend oder so. Und dann sagt ihre Mutter, ja, ist ja auch nicht schlimm. Deine alte Mutter, die ist ja eh, die brauchst du nicht anrufen, die ist ja eh nicht mehr lange da oder so, ja. Und irgendwie sowas. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie auf witzig gemacht, aber streng genommen, ja, ist das auch eine emotionale Erpressung.
Genau. Und in der Realität sieht es dann selten so witzig aus.
Genau.
Weil ich hatte solche Situationen auch schon. Also das war noch relativ am Anfang der einen Beziehung. Da hieß es, ja, wenn aber das und das nicht passiert oder wenn du das und das nicht umsetzt, dann sehe ich keine Zukunft für uns.
Ah ja. Ja. Mhm. Kommen wir vielleicht machen wir dann mal das Thema jetzt auf, das psychische Gewaltthema. Weil ich habe da auch noch mal ein bisschen nachgelesen, ja. Und das Thema ist uns ja beiden wichtig, ja, weil wir ja beide sagen, da können wir zu relaten, vielleicht nicht in der Extreme, ja, zum Glück nicht, ja, aber was mich da am meisten schockiert hat bei dem ganzen Thema, ist, dass mir das bis vor 7, 8 Jahren überhaupt nicht so bewusst war, was das eigentlich bedeutet. Ja, das habe ich über einen Podcast rausgefunden. Ja, da kommen wir auch gleich zu, werde ich gleich mal sagen, welcher das ist. Und da habe ich wirklich da gesessen und habe gedacht, oha, ne? Also die ein oder andere Situation ist mir gar nicht so unfremd. Ja? Und das hat mich auch sehr erschrocken, weil ich dachte, da muss mehr drüber aufgeklärt werden, was nicht in Ordnung ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja? Und was, glaube ich, die meisten Leute mit psychischer Gewalt in Verbindung bringen, ist dieses Gaslighting, von dem
steht bei mir auch auf der Liste.
Das stand jetzt als Erklärung, ich habe geguckt, bei der BARMER, die haben nämlich auch Infoseiten. Und da stand, Personen werden mit psychologischen Taktiken so manipuliert, dass sie eine falsche Darstellung der Realität akzeptieren oder an der eigenen geistigen Gesundheit zweifeln.
Ja, habe ich auch schon erlebt.
Und das ist ganz, ganz unangenehm. Und zwar kann ich ja sagen, das hatte ich Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres habe ich jemanden gedatet. Da hat sich so, also wir hatten eine Diskussion über ein Thema. Ja? Wir haben uns einmal getroffen zu dem Zeitpunkt und hatten dann irgendwie telefoniert. Und dann hat er was war denn das? Ich glaube, er fand Waffen eine ganz coole Sache. Und da haben wir drüber diskutiert und dann waren aber auch noch andere Sachen, die er gesagt hat, die gingen gar nicht. Ja, aber so sind wir praktisch in das Thema eingestiegen. Und da habe ich gesagt, das war mir auch zu undifferenziert, war alles verallgemeinernd. Und dann habe ich gesagt, gut, also das ist nicht meins, ja, wir kommen hier nicht weiter. Das sind auch so grundunterschiedliche Vorstellungen. Ich glaube, das hat hier keinen Sinn, das weiterzumachen. Und dann hat er gesagt, und das war der Schlüsselsatz, das habe ich doch so nie gesagt.
Ja.
Und da kommen wir zum Punkt. Das mag jetzt sich klein anhören und das ist natürlich auch ein Satz, den habe ich auch schon benutzt. Ja? Das ist nicht gleich Gaslighting. Aber wenn das immer wieder stattfindet, dass eine Person sagt, das habe ich nicht gesagt, obwohl man selber denkt, genau so hast du es gesagt. Und das hatten wir tatsächlich, wir haben zweimal telefoniert, weil wir beim zweiten Mal haben gedacht, vielleicht war es wirklich nur ein Missverständnis, war es nicht.
Ja.
Aber da hat er das genau nochmal gesagt, aber in einem anderen Zusammenhang, da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Und das war für mich die Red Flag. Da habe ich gesagt für mich, nee, weil dieses Gaslighting ist ja ein schleichender Prozess. Und das fängt mit so Kleinigkeiten an. Das kann eben sein, dass man sagt, nee.
Und geht weiter.
Genau, und geht weiter. Immer dieses, das habe ich nicht gesagt, da erinnerst du dich falsch. Das kann auch, ich habe auch gelesen jetzt, das kann auch sozusagen auch zu tatsächlich zu Tricks, zu so Mind-Tricks führen, ja, dass die Person, die das macht, ja, der Gaslighter sozusagen oder die Gaslighterin, Sachen versteckt, die betroffene Person sucht die Sachen, ja, und dann liegt es da, wo es vorher schon gelegen hat, weil die Person es wieder hingeräumt hat, nur um zu sagen, ja, da lagst du schon die ganze Zeit. Und das hört sich jetzt vielleicht lächerlich an oder konstruiert, aber das sind Fälle, die finden statt.
Passieren, ja? Natürlich. Ja, das, ja, das ist gezielte Manipulation, damit Leute an sich selbst zweifeln. Genau,
dass sie an sich selbst zweifeln. Und weil wenn man sowas längere Zeit hört, ja, dann glaubt man es auch irgendwann.
Zweifelst du auch an dir? Und das habe ich ja bei meinem Narzissten-Arschloch-Ex-Freund, habe ich das ja auch so erlebt. Der hat das am Anfang, ist das gar nicht vorgekommen. Das hat sich wirklich so eingeschlichen. Das ist dann immer mehr und mehr geworden. Und ich habe wirklich am Ende dieser Beziehung in vielerlei Hinsicht wirklich an mir gezweifelt.
Ja.
Weil das dann so oft kam, so dieses, nee, das habe ich nicht so gesagt. Nee, das hast du falsch verstanden. Das war komplett anders gemeint. Und irgendwann, wenn du es oft genug hörst und sowas oft genug erlebst, manifestiert sich das in dir. Weil das ist ja so, wenn du was ganz oft hörst, irgendwann manifestiert sich das ja in dir.
Ich finde auch, also wie gesagt, es ist nicht alles gleich Gaslighting. In einem normalen Streit, ja, da sagt man so Sachen. Aber wenn das auch
im Alltag... Und manchmal gibt es auch Missverständnisse.
Genau, aber wenn das so im Alltag sich auch immer durchsetzt, ja, wenn das so praktisch eine Routine wird, dass der andere sagt, ach, das hast du wieder falsch verstanden. Oder ach, du verstehst ja nichts. Oder das sind... Also da muss man, finde ich, schon hellhörig sein. Und ja, da auch
so aufpassen. Aufmerksam gucken, was ist da. So ein Thema psychische Gewalt, was da auch absolut, finde ich, mit reinspielt, wenn es dann irgendwie Streit oder Probleme gibt, wie Leute damit umgehen. Wenn die dann anfangen, dich irgendwie so von jetzt auf gleich so richtig hardcore zu ignorieren und dich dann irgendwie tagelang nur anschweigen, finde ich auch richtig schlimm.
Ja, das gehört auch dazu. Dann auch, oder auch, wenn man wegen Kleinigkeiten so sehr, sehr schnell ausrastet, ja. Mhm. Oder, keine Ahnung, ja. Du hast vielleicht einen Partner, der regt sich drüber auf, wie viele vorige Beziehungen du schon hattest, ja?
Ja.
Und selbst wenn das eine kleine Anzahl ist, der regt sich auf, ja, und sagt, ah, das ist ja, das ist, kann man ja nicht, das kann man ja niemandem erzählen, das ist ja furchtbar, ja? Das bist du eigentlich für eine Schlampe,
für
ja?
Für eine Schlampe, genau. Oh Gott.
Und wenn man das oft genug hört, dann denkt man auch irgendwie, ja gut, wenn der das so sieht, das ist ja mein Partner, dem vertraue ich ja. Mhm. Der würde das ja nicht zu mir sagen, wenn er das nicht wirklich, weißt du, wenn er irgendwie nicht das, wie soll ich das sagen? Ja, warum würde er das denn sonst nicht sagen? Ja, aber das ist so die verquerte Denke. Und wenn man fühlt sich dann auch im Wert gemindert. Das ist auch das Ziel dieser ganzen Geschichte. Das
ist es ja immer bei der ganzen.
Genau, ja. Dass der Selbstwert gemindert wird, dass man auch beschämt wird, dass man es ja auch niemandem erzählt. Ja? Mhm. Und dass man sich, und das ist auch, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, dass man sich auch isoliert und auch isoliert wird. Ja,
ja, ja.
Weil
ja.
Das führt dazu, und das ist auch die Strategie dahinter, hinter dieser psychischen Gewalt. Ich meine, wir sind beide keine Experten, ja, aber ich habe mich lange, lange mit dem Thema beschäftigt, ja, und lest da auch öfter mal nach, weil das ja auch eine Form der häuslichen Gewalt ist, ja, und das wird ja immer mehr Thema, und ich glaube, das war zumindest etwas, was mir nämlich vorher nicht so bewusst war, bevor ich diesen Podcast gehört habe. Ich dachte, häusliche Gewalt ist halt tatsächlich die physische Gewalt, und das ist auch ein Teil davon, ein großer Teil davon.
Auf jeden
Fall.
Aber
es ist nicht der einzige. Und
und es ist auch nicht zu unterschätzen. Und das findet halt auch, glaube ich, häufiger statt. Und viele sind sich dessen auch nicht bewusst. Genau. Auch so ein Punkt, wo ich finde, dass der damit reingehört, ist, wenn jemand dich grundsätzlich kleinredet und deine Leistung oder irgendwelche Erfolge nicht anerkennt, sondern die halt immer runtermacht. So, dass das, was du geleistet hast, nichts wert ist. Ja. Auch das kenne ich. Auch nicht schön.
Ja, das ist so. Und auch oft muss man vielleicht auch sagen, das machen vielleicht die, ich nenne es jetzt mal Täter, jetzt oft auch nicht bewusst. Manchmal haben die selber vielleicht irgendwie einen Knacks weg, ja. Und das ist deren Ausdrucksweise dafür, ja. Also die, oder wie soll ich das sagen? Das ist jetzt nicht, dass die absichtlich sagen, ich will jetzt hier meinen Partner mal runtermachen, ja. Manchmal ist das auch etwas, was in denen so stark verankert ist, ja, einfach aufgrund ihres Charakters, dass das auch unbewusst sozusagen passieren kann. Ja, ich meine, es ist natürlich trotzdem nicht okay, man soll ein bisschen selbstreflektiert sein und sagen, okay, hier jetzt meinen Partner niederzumachen wegen irgendwas, ja, was vielleicht eine Kleinigkeit ist, ja, das ist natürlich nicht in Ordnung. Wenn diese Selbstreflexion fehlt, sagt das aber auch was über den Charakter aus. Aber jetzt nicht nur, dass man denkt, das wäre etwas, was Leute sich gezielt in den Kopf setzen und so machen, das ist manchmal vielleicht so, vielleicht auch unterbewusst, aber es muss nicht unbedingt als so eine Absicht formuliert werden. Ja, das ist zumindest mein Verständnis davon. Ja, und was die Folgen sind, gravierend. Ja, das kann natürlich, also geringes Selbstwertgefühl, auch Depressionen, ja, Angststörungen können sein. Ja, also das ist ein ernstes Thema. Und gerade auch, wenn man da vielleicht jemanden im Umfeld hat, ja, wo man sagt, das kommt einem komisch vor, die Person ist so isoliert, ja. Ich meine, da kann man sich jetzt drüber streiten, wenn man jetzt frisch in einer Beziehung ist, ja, da hängt man halt viel aufeinander, ja, da isoliert man sich vielleicht auch, das ist was anderes. Ja. Ich denke, da muss man sehr sensibel sein und auch mal gucken, aber wenn das wirklich so ist, dass man die Person fast gar nicht mehr zu Gesicht bekommt oder irgendwie, dann sollte man vielleicht mal hellhörig sein. Und ich habe auch ein paar Hilfestellen rausgesucht, die waren dann nämlich auf der Seite. Ich denke, die werden wir einfach mal in die Shownotes packen oder sowas. Genau. Für jeden, der da, also auch der Weiße Ring zum Beispiel fällt mir da als erstes immer ein, das ist eine Opferschutzorganisation. Die haben auch ein Hilfetelefon. Also falls man da sich mal unsicher ist, sowohl als Betroffener als auch als jemand, der denkt, er hätte jemanden im Freundeskreis, dem gerade hier was passiert, da kann man sich da vielleicht auch mal dran wenden. Ja, das ist immer gut.
Das ist eine gute Anlaufstelle, weil manche trauen sich ja dann auch nicht, sich an Freunde zu wenden. Oder wenn halt die Isolation auch schon stattgefunden hat, haben sie vielleicht auch keinen mehr, an den sie sich wenden können. Aber es gibt auf jeden Fall genug öffentliche Stellen, an denen man sich wenden kann.
Genau. Und den Podcast, von dem ich gesprochen habe, der heißt Real Crime Profile. Der ist auf Englisch, leider. Er ist aber, das sind drei Leute, die das machen. Der eine ist ein früherer FBI-Profiler. Dann die andere ist eine Analystin für kriminelle Verhaltensweisen und die war früher bei New Scotland Yard. Und dann ist da noch eine, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, eine Casting-Direktorin von Criminal Minds. Und das ist nämlich das Interessante, weil dieser former FBI-Profiler, der arbeitet anscheinend als Berater für die Serie Criminal Minds. Und so kommen die, schließt sich praktisch der Kreis. Und die Casting-Direktorin in dieser Dreierrunde ist praktisch halt die, die halt dann auch mal so Laienfragen stellt, sag ich's mal. Ja. Und dafür sorgt, dass der Podcast auch für alle verständlich ist und nicht nur für Fachleute. Und der Podcast, auf den bin ich gestoßen, weil ich ja ein Faible habe für Crime-Podcasts. Und die sprechen aber wirklich hauptsächlich über häusliche Gewaltfälle. Und auch psychische Gewalt, auch gerade die Analystin, die hat ihr gesamtes Berufsleben darauf ausgerichtet, präventiv auch da zu schulen, weil auch, die sitzt in UK, da auch anscheinend die Polizei auch geschult werden sollte. Ja, ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Ich hoffe, bei uns sind schon alle geschult, ja. aber zum Beispiel, haben sie einen Fall. Da beschreiben sie auch eine Frau, die halt ja letztendlich dann umgebracht wurde, ja, von ihrem Partner. Stichwort Femizid, das ist das, was unter Femizid diskutiert wird, ja, ob das jetzt richtig oder schlecht ist, das ist jetzt hier nicht die Debatte. Und da sagen die halt, ja, der hat das Opfer praktisch angerufen bei der Polizei und hat gesagt, ja, hier, mein Partner ist gerade gewalttätig oder sowas, ja, und dann war wohl eine der ersten Fragen, die da zurückgestellt wurden, ja, haben sie ihn wieder böse gemacht? Oder haben sie ihn böse gemacht? Und das war ein Riesenthema in dieser Folge, weil sie gesagt haben, das ist natürlich auch nicht die richtige Frage, ja? Weil,
auf gar keinen Fall.
Aber weißt du, ich würde, und deswegen sage ich das auch, ich würde gar nicht sagen, dass das nicht in unserer Gesellschaft auch ein bisschen tatsächlich eine Frage ist, die gestellt werden kann in dem Zusammenhang. Weil man natürlich immer erstmal denkt, ja, man hat den bestimmt irgendwie provoziert oder so, ja. Und dann sonst, deswegen auch da vielleicht mal, falls mal jemand sich an einen wendet, vielleicht so eine Frage eher nicht stellen. Weil das würde vielleicht dazu führen, dass die Person sich wieder isoliert und sagt, okay, es ist meine eigene Schuld. Ja, deswegen, wenn da jemand mehr erfahren will, ich kann den Podcast wirklich nur empfehlen, die haben da wirklich ganz, ganz krasse Fälle. Ich höre ihn nicht mehr, schon länger nicht mehr, weil er mir irgendwann zu heavy war. Also mir hat das irgendwann, hat mich das sehr, sehr deprimiert. Und ja, aber da habe ich auch viel Interessantes gelernt, auch über die physische Gewalt, die ja hier auch nicht zu kurz kommen soll in unserem kleinen Essay hier. weil auch physische Gewalt, da habe ich zum Beispiel, aber das war, glaube ich, tatsächlich ein anderer Podcast, wo ich das gelernt habe, dass physische Gewalt, also erstmal, diese ganze häusliche Gewalt, ob psychisch oder physisch, zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten.
Ja.
Man braucht sich nicht die Illusion machen, dass der Banker nicht, oder die Bankerin, es gibt nämlich auch Männer, männliche Opfer, hier unter, hier irgendwie die Leute nicht verdreschen, ja. Also meine Statistik, die habe ich mir auch rausgeschrieben, die habe ich gefunden beim Weißen Ring. 2022 157.818 Fälle von häuslicher Gewalt, ja. Davon 80,1% weiblich und 19,9% männlich. Auch viel.
Und da sind halt auch keine Dunkelziffern dabei, ne? Weil gerade bei Männern hast du auch immer noch das Charme-Problem, weil welcher Mann will schon sagen, meine Frau verprügelt mich zu Hause.
Du, da habe ich doch mal, habe ich das erzählt, da habe ich mal in der Fußgängerzone hier in meiner Stadt ein Gespräch mitgehört von Männern, die waren alle so 40. Und dann sagt der eine, ja, wenn der sich halt ständig von seiner Frau verdreschen will, dann kann ich ja auch nichts sagen. Ich kann halt nur sagen, ja, komm, du hast hier immer irgendwie eine Anlaufstelle, aber mehr kann ich auch nicht machen. Und ich hab da, das war an der Ampel, stehe ich da an der Ampel in der Fußgängerzone.
Denkst du, was?
Willen, ja? Also das passiert, ja, das soll man auch nicht kleinreden. Genau. Und die Dunkelziffer ist höher und im Vergleich zu 2021 muss man sagen, um 9,1% gestiegen ist das Ganze. Also, und auch 133 Frauen getötet durch den Ex-Partner in 2022, ja. Also jeden dritten Tag ist da eine umgekommen, statistisch gesehen. Das ist,
und stell dir das mal vor. Also, das ist.
Aber das ist auch, physische Gewalt oder auch psychische kann natürlich, und das sagen die auch, häusliche Gewalt ist praktisch ein Konglomerat an allem. Ja, das ist psychische Gewalt, weil die wollen, Sinn und Zweck ist natürlich irgendwie die Person abhängig von einem zu machen. Das macht man durch psychische Gewalt. Das kann auch, ein Fall zum Beispiel bei dem Podcast haben sie auch, da wollte einer, da wollte der Mann immer, dass das Gras eine bestimmte Länge hat und wehe, es war nett. Da, wenn der Rasen zu lang war, gab es erstmal einen riesen Tobsuchtsanfall. Und die Frau hat dann natürlich immer alles so gemacht, wie er es wollte, dass er ja nicht ausrasten muss. Das ist auch nicht richtig. Also das ist auch eine Form. Wie sich die Leute praktisch auch gefügig zu halten, ja. Und Eifersucht ist da auch ein Thema. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt nochmal zu der physischen Gewalt, was ich in einem Crime-Podcast mal gehört habe, das war ein anderer, glaube ich. Also die Gewalt gibt es in jeder Schicht. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist, wohin geschlagen wird. Also
Sichtbare Stellen, richtig. Und nicht sichtbare Stellen.
Wenn das intellektuellere Leute sind, schlagen sie in den nicht Bauchraum, das Gesicht. In den Brustraum. Ja. Wenn das vielleicht nicht so intellektuelle sind, dann ins Gesicht. Das ist erschreckend. Ja.
Ja.
Aber das, ja. Also auch da, wenn das einem passiert, wenn man das Gefühl hat, das passiert jemandem im Umkreis, auch da vielleicht. Ich weiß nicht, wie der richtige Approach ist. Ich muss sagen, ich war in der Situation noch nie, dass ich jemanden darauf aufmerksam machen wollte oder musste. Aber auch da ist es auch wichtig, wenn man, dass man das auch dokumentiert, dass man da vielleicht auch irgendwie zu einem Mediziner geht. Ich glaube, das ist, in Deutschland sind es, glaube ich, die Rechtsmediziner, die tatsächlich sowas dokumentieren, praktisch für, wenn man mal Anzeige erheben möchte. Da kann man, aber der Weiße Ring bestimmt auch Bescheid, ja, und die ganzen Hilfeseiten.
Ja, ach, auf jeden Fall.
Aber auch da, das ist, ja.
Also, es gibt ja auch Frauenhäuser, ne? Auch das ist noch so ein Punkt. Es gibt Frauenhäuser,
auch da war eine Telefonnummer dabei. Also, genau.
Die sind auch gar nicht so selten, wie man denkt. Die findest du nicht nur in großen Städten. Also, es gibt wirklich Anlaufstellen. Ja. Das ist Fakt. Aber es ist auch immer schwierig, glaube ich, dass die Leute sich helfen lassen wollen, weil die so gefangen sind da drin und diese Abhängigkeit schon so geschaffen worden ist.
Ja.
Habe ich vor kurzem übrigens passiv miterlebt. Und zwar wurde von einer Freundin von mir, also die wird tatsächlich sowohl psychisch als auch physisch misshandelt. Und meine Freundin ist dann halt auch zu mir gekommen und hat gefragt, was kann ich denn machen? Die will nicht weg von dem. Die ist jetzt gerade heute Nacht bei mir und die will morgen wieder zurück zu ihm. Und die hat wirklich auf Engelszungen auf sie eingeredet, hat ihr Anlaufstellen rausgesucht, hat alles getan und sie ist halt wieder zurückgegangen. Und das war nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal. Und die hat halt auch mega Angst, dass er sie irgendwann totprügelt.
Ja, das, ich bin auch der festen Überzeugung, dass diese Gewaltspirale wird auch immer schlimmer. Auch, was ja, ich auch interessante klar. Information. Ich glaube, das war bei Recrime Profile, da haben sie, war es da? Oder in einem anderen Podcast? Weil ich habe mich immer gefragt, oder das war so das einhellige Verständnis, dass wenn eine Frau schwanger ist, wird die Gewalt immer noch mal schlimmer. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Sie haben nicht erklärt, warum. Und da habe ich gedacht, warum ist das so? Ist das, weil der Täter praktisch dann eifersüchtig ist auf das Kind sozusagen? Hat es damit was zu tun? Nein. Irgendwann wurde es dann mal erklärt, haben sie gesagt, das liegt daran, dass als Schwangere ist man noch hilfloser. Und deswegen nimmt die Gewalt oft noch mal ein Stück zu. Das ist doch verrückt. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist richtig krank. Es ist immer krank und das ist halt irgendwie noch mal, und
da muss man auch wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz ernstes Thema. Es tut mir leid, dass wir hier so eine ernste Folge draus gemacht haben.
Ach.
Aber was mich halt so am meisten schockiert hat, da muss man drüber reden. Man soll natürlich auch nicht hier jetzt überall irgendwas sehen, was vielleicht nicht da ist. Nee. Das ist auch nicht, was wir sagen. Es ist
aber man muss halt enttabuisieren, einfach damit sich halt die Opfer auch einfach, dass die dieses Schamgefühl verlieren.
Und gerade
du bist
auch
nicht schuld an dieser Situation.
Genau, und auch gerade dieses sich eingeredet bekommen vom Partner, dass das Ganze ja, weißt du, wenn der wegen allem regelmäßig ausrastet und dann aber immer sagt, ja, aber weißt du, du kannst das ja verstehen, wenn du in meiner Situation wärst und du hättest ihm sowas gesagt, da wärst du ja auch ausgerastet, ja, immer dieses Manipulierende, dass man sich ja immer schlecht fühlt, das ist etwas, das ist nicht in Ordnung. Und wenn das ein gewisses Maß annimmt, muss man da auch sich bewusst sein, dass das auch etwas ist, wo man sagen kann, nee, fuck it, ja, da mache ich nicht mehr mit, ja. Ja, was mit der Freundin ist, ja, es ist eine verzwackte Situation, ja.
Ja, ja. Aber also, da bleibt halt wirklich nur, ich habe dann auch zu ihr gesagt, das Einzige, was du halt machen kannst, ist ihr immer Hilfe signalisieren, dass deine Tür offen ist, egal was ist, wann es ist. Aber wenn du halt noch an diesem Punkt bist, kannst du nichts machen.
Ja, vielleicht auch, ich überlege gerade, vielleicht auch dokumentieren, ja, wann sie nach Hilfe gefragt hat, ja, und was dann darauf passiert ist. Einfach, falls sie mal Anzeige erstatten sollte auch so, dass sie praktisch jemanden hat, den sie benennen kann, dem sie sich anvertraut hat, dass es glaubwürdiger ist, ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwas helfen würde. Aber halt auch erst in der Retrospektive, ja, das muss man sagen. Aber wie man die Person dazu bekommt, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Thema, das, ja, war uns wichtig, das mal anzusprechen.
Absolut. Ja. Jetzt sind halt alle meine restlichen Punkte total peinlich dagegen, aber gut.
Na komm, schieß nur noch raus, dass wir nicht nur negativ enden.
Okay. Ja gut, also positiv sind die Red Flags jetzt halt immer noch nicht, ne?
Ja, das stimmt. Oh ja, stimmt.
Die werden jetzt nicht witzig und unterhaltsam, sorry. Jetzt ist nur die Frage, macht man einen geregelten Cut, weil wir haben jetzt noch so 4-5 Minuten oder...
Ja, sind das noch so viele Punkte? Mach schnell.
Nö, ich zähle sie einfach auf. Grundsätzliche Unhöflichkeit, aber das kann man zum Beispiel auch relativ früh aussortieren, wenn jemand zu einem Kellner oder so richtig unhöflich und frech ist. So, Unehrlichkeit, also sobald man irgendwie bemerkt, dass jemand anfängt zu lügen bei irgendwelchen Geschichten. Grundsätzliche Respektlosigkeit, das kannst du aber ein bisschen mit der Unhöflichkeit connecten. Mhm. Mangelnde Kompromissbereitschaft, so wenn jemand immer nur seinen Kopf durchsetzen will.
Ja.
Drogen,
oh,
auch ein wichtiger Punkt.
Ja, oh ja, die sind ja überhaupt nicht auf dem Schirm.
Da bin ich auch grundsätzlich direkt raus. Und wenn Leute in unserem Alter ihr Leben so gar nicht im Griff haben. Das hatte ich ja auch schon mehrfach, solche Begegnungen. Man erinnere sich an den, für den ich quer durch Deutschland gefahren bin. Und er ist auch nicht der Einzige, bei dem das so war, die dann irgendwie mit Anfang, Mitte 30 irgendwie noch so ihr Leben einfach nicht im Griff haben.
Ja, das finde ich auch. Weil auch da wieder, Ich bin nicht die Person, die deren Leben auf die Kante kriegt. Ja? Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist...
Und ich will auch mit dem Mann zusammen sein und nicht mit einem Kind. Ja, also.
Na, das ist ein guter Punkt.
Und es wird sich nicht ändern, nur weil ich dann da bin. Das wird immer so weitergehen und da habe ich keinen Bock drauf.
Zumindest so lange, bis die Person sich Hilfe sucht und sagt, ich möchte hier selber was verändern.
Genau, aber wenn er noch nicht in der Lage ist, seinen Haushalt ordentlich zu führen oder seinen Job alle Vierteljahre wechselt oder...
Ja, vielleicht ist das auch der Punkt. Ich glaube, man muss sich auch, oder das ist zumindest meine Erkenntnis, ich muss mich davon verabschieden, dass die Person sich irgendwann schon noch irgendwie ändern wird. Das wird sie nicht.
Nee, ist ganz wichtiger Punkt.
Das wird sie nur machen, wenn sie selber ihr Defizit erkennt und Schritte auch einleitet. Jetzt auch, ganz ehrlich, wenn jemand dich dir ins Gesicht haut und danach jammert und sagt, ach, das tut mir ja so leid, das wird nie wieder vorkommen, wenn der keine Therapie macht, also nee, ne, dann würde ich das dem nicht glauben. Und das ist so der Punkt, ja, also dieses, auch dann nicht, man kriegt solche Sachen, auch das Leben zu regeln, das kriegt man, wenn man so alt ist wie wir, nicht, ich würde behaupten, es ist sehr schwierig, das ganz alleine in den Griff zu kriegen, ich glaube, da muss man schon sich einfach Hilfe holen, das ist auch richtig so, das sind Experten, die wissen, wie man einen.
Und es ist auch keine Schande. Sich Hilfe zu holen ist immer der richtige Weg. Dazu gehört Mut und es ist immer der richtige Weg. Ja. Niemand muss sich schämen, weil er sich Hilfe in irgendeinem Bereich sucht.
Ja, sehe ich auch so. So.
So, jetzt haben wir alles aufgezählt. Jetzt wissen wir, warum wir für immer alleine bleiben werden.
Nein, das würde ja bedeuten, dass wir nur deswegen alleine sind, weil nur Schläger hier durch die Gegend rennen. Das ist ja hoffentlich nicht der Fall, ja. Aber ein wichtiges Thema, es lag uns beiden am Herzen, ja.
Ja.
Da muss mehr aufgeklärt werden, das ist wichtig. Ja.
Und absolut.
Mein Stuhl knarrt. Also hier, nur falls die Leute sich wundern, woher das Geräusch kommt, das ist mein Stuhl. Das
sind Beates alte Knochen.
Du, das letzte hat eine Freundin gesagt, ja, wir sind ja jetzt schon fast 40. Und da habe ich gesagt,
oh, what?
Also Entschuldigung, ja. Ich bin jetzt gerade mal Mitte 30, ja, und selbst das akzeptiere ich noch nicht.
Bei mir, ich komme schon eher in die Richtung, aber du bist definitiv auf jeden Fall Mitte 30.
Also, da habe ich erstmal fett protestiert. So, die Uhr tickt.
So, make the cut. Ja, ich glaube, noch so 30 Sekunden, da ist rum. Also, danke, schön war's. War heute kein witziges Thema, sorry, aber auch das musste sein. Ja. Mal wieder.
Okay, vielen Dank, liebe Jenny.
Danke, Beate, und dir noch einen schönen Sonntag.
Dir auch. Bis dann. Tschüssi.
Mach's gut. Ciao.